Hi und herzlich willkommen beim Volleyball Insider Podcast mit mir, dem Edel. Und heute ist Mareike Hindriksen zu Gast, eine der wenigen Cheftrainerinnen der Volleyball-Bundesliga tatsächlich, sowohl bei Frauen als auch Männern. Ist sie da ein bisschen unterrepräsentiert, aber sie wird trotzdem erzählen, wie sie überhaupt Trainerin geworden ist, welche Gedanken sie da hatte, wie ihre Spielerkarriere auch verlaufen ist. Das ist ja auch, hat sie auch ein bisschen was zu erzählen. Und ja, hoffe, es gefällt und wünsche viel Spaß mit dem Interview. Falls du keine Folge verpassen willst oder auch sonst keine Volleyball-News, dann kann ich dir noch den WhatsApp-Kanal empfehlen. Den Link dazu findest du in der Podcast-Beschreibung. Da werden regelmäßig News geteilt von der Website, aber auch Podcast-Folgen, YouTube-Videos, Umfragen gemacht und so weiter. Da bleibst du eigentlich immer auf dem Laufenden. Gerne abonnieren, Link in der Podcast-Beschreibung oder vielleicht findest du es auch in der Suche bei WhatsApp, Volleyball Insider. Und dann bist du da auch immer informiert. Jetzt aber viel Spaß. Ja, hallihallo. Mareike Hindriksen ist heute zu Gast, Trainerin bei den Ladies in Black Aachen. Der erste Gast quasi, den ich auch mal aus dem Aachener Umfeld habe. Ja, Mareike, schön, dass du da bist. Freut mich.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
Ja, ist so vielleicht Standardfrage, aber gehört irgendwie dazu, um einen Gast mal so kennenzulernen, auch mitzubekommen, wo er herkommt und wie du zum Volleyball kommst oder ja, sie herkommt. Magst du mal kurz sagen, wo bist du aufgewachsen, wie bist du zum Volleyball gekommen, damit man da so ein bisschen eine Orientierung hat?
Ja, ich komme gebürtig aus Emlichheim und die sind ja auch bekannt für sehr gute Jugendarbeit und meine Mutter und meine Schwester haben gespielt und ich war dadurch eigentlich schon ständig in der Halle und habe dann da alle Jugendmannschaften bis zur ersten Mannschaft hin durchlaufen.
Okay, mit wie vielen Jahren hast du angefangen?
Oh, ich weiß das gar nicht mehr so genau, aber ich weiß, im ersten Jahr hatten wir noch keinen Volleyball in der Hand, da hatten wir diese weichen Bälle und haben ein bisschen mehr rückwärts, vorwärts laufen geübt, also wahrscheinlich schon jung, wahrscheinlich mit 7 oder so.
Ach krass, okay, da habe ich gerade auch so ein paar im Volleyball ist gar nicht so leicht, mit denen irgendwie was zu machen. Weiß nicht, hast du da schon Talent gehabt, so Ballgefühl?
Ja, gute Frage. Ich habe ja schon immer da irgendwie mit in der Halle mit dem Ball rumgetüdelt. Also ich glaube schon, dass da ein bisschen Talent vorhanden war. Meine Jugendtrainerin war ja tatsächlich ewig lange Danuta Brinkmann, eigentlich über fast die gesamte Zeit. Ja.
Ach, krass, okay.
Und die hat mich ganz, ganz früh auf die Zuspielposition gestellt und gar nicht, weil ich so butterweiche Hände leider hatte, aber weil sie hat immer gesagt, du hast so den Charakter für eine Zuspielerin.
Okay, hast du mal gefragt, was sie dir damit meint?
Ja, du musst als Zuspielerin musst du schon viel kommunizieren und mal den Mund aufmachen. Und ich glaube, ich war schon als Kind manchmal auch ein bisschen vorlaut und da hat sie gesagt, so, die können wir da gut hinsetzen.
Okay, das hat sich auch über die Jahre so, hast du dir das beibehalten oder hat sich das noch geändert?
Naja, das grundsätzlich habe ich mir, glaube ich, schon beibehalten. Vielleicht ein bisschen sortierter als damals. Aber ja, ich spreche gerne und ich glaube, gerade in dem Sport oder generell ist das ja auch wichtig. Und ich war da immer schon offen für, auch dass Spielerinnen mir viel sagen, was sie gerne möchten, was sie brauchen. Und dann andersrum dann auch, dass man irgendwie ja, Leute mitnimmt auf dem Spielfeld.
Mhm. Wann hast du denn dann gemerkt, okay, hier könnte was aus mir werden Richtung ja, Profisport?
Ja, relativ spät. Also mein Traum war das immer, in die erste Mannschaft dazu kommen und das hat auch früh geklappt, auch mit dem Doppelspielrecht und mit allem, aber dass das so richtig profimäßig ist, das habe ich lange gar nicht ja, gewusst, in welche Richtung das gehen kann, weil mein Heimatverein hat ja in der zweiten Liga gespielt, Emlichheim, und auch zwischendurch mal erste Liga, wo ich auch schon dabei sein durfte als zweite Zuspielerin, als Küken. Aber trotzdem habe ich ja bei Mama und Papa gewohnt und bin weiter zur Schule gegangen und da hatte ich noch nicht so ganz dieses Gefühl, okay, das kann wirklich ja, Richtung Profi gehen. Und ich bin dann nach dem Abi, bin ich direkt hier nach Aachen gegangen, damals noch Alemannia Aachen, und habe am Anfang nebenbei auch studiert, beides gemacht, die ersten 3 Jahre. Und dann hat sich das irgendwie so entwickelt und irgendwie, ich wollte auch selber immer mehr und mit jedem Verein wurde es dann auch immer ein bisschen professioneller und mehr Training und ja, bin da ja, ganz froh und dankbar, dass ich das so machen durfte.
Was waren denn dann so die nächsten Stationen? Aachen hast du gerade gesagt, war ja nicht die letzte dann für dich.
Nee, genau, ich war 3 Jahre in Aachen, dann bin ich nach Suhl gegangen ein Jahr, dann war ich 2 Jahre in Hamburg, nochmal in Suhl, in Stuttgart, in Dresden, in Tschechien bei Prostdorf, in Münster und dann wieder in Aachen.
Ich habe tatsächlich, als du ja frisch nach Münster gegangen bist, da habe ich einen Artikel dazu gefunden, da wurdest du ja schon so als so Wandervogel irgendwie beschrieben, von wegen, ja, Söldnerin sagt man häufig so ein bisschen negativ, aber es ist ja jetzt nicht unüblich im Volleyball. Wie kam das? Gibt es ja immer dann auch Gründe dafür, dass du da nicht irgendwie länger bei einem Verein geblieben bist?
Ja, unterschiedlich. Das mit dem Wandervogel, ich verstehe das auch, vor allem als deutsche Spielerin innerhalb der deutschen Liga, aber mein wirklicher Heimatverein war ja nun mal nicht in der ersten Liga. Mhm. Von Aachen wegzugehen, da war ich damals echt schon heimisch. Also ich war ja 3 Jahre schon da, habe mich da echt wohl gefühlt. Aber dann hat mich Suhl gefragt und das war echt so ein Schritt. Die waren im Pokalfinale und ich konnte das selber gar nicht glauben, dass die irgendwie Interesse haben, dass ich da hinkomme. Und ja, deswegen war das eigentlich so ein Schritt, so nochmal so einen Sprung zu machen. Wir haben in dem Jahr auch 2 Medaillen gewonnen, waren im Pokalfinale und haben Bronzemedaille in der Liga gewonnen. So, deswegen war das sportlich, war das absolut die richtige Entscheidung. Ich habe mich auch tatsächlich in Suhl wohl gefühlt. Das war aber eine private Entscheidung, dass ich den Verein da verlassen habe. Mhm. Und war dann 2 Jahre in Hamburg. Oh, ich wurde das auch im Nachhinein mal gefragt, so was vielleicht meine Lieblingsstation war. Und die gibt es tatsächlich nicht, weil jedes irgendwas Besonderes hatte. Und das eine war zwischenmenschlich irgendwie so ganz besonders, das andere war sportlich bombastisch und jede Station hatte so seins. Und wo ich aus Hamburg weg bin, haben wir da auch lange drüber gesprochen. Ich war damals auch noch immer jeweils ohne Spieleragent unterwegs. Da hat sich damals auch Rubis in Hamburg zurückgezogen und die Angebote, die uns gemacht wurden, die waren ganz stark abhängig von Prämien. So, was ich nachvollziehen konnte. Ich habe aber nicht an das sportliche Konzept geglaubt, muss ich sagen, zu dem Zeitpunkt. Und Suhl hat mich wieder gefragt und ich hatte ja schon eine positive Erfahrung mit Suhl. Und dann bin ich damals gemeinsam mit unserem Co-Trainer und unserer Diagonalen sind wir zu dritt quasi nach Suhl gegangen.
War das da, wo Felix Kozlowski Trainer war?
Das war beim ersten Mal.
Ah, das war beim ersten Mal, okay.
Und hatten da auch wieder eigentlich eine gute Saison, weil wir im Pokalfinale waren. Hinten raus hat der Verein leider Insolvenz angemeldet. Ich hatte damals auch noch ein Jahr Vertrag gehabt, aber uns wurde dann auch geraten, wir wissen jetzt gerade selber nicht so richtig, was hier passiert. Mhm. Und dann kam Stuttgart genau in dieser Phase und dann bin ich in Stuttgart gelandet. Ja, und so war jeder Wechsel hatte einen bestimmten Grund. Also es war nicht, dass ich jetzt gedacht habe, da gibt es jetzt 100 Euro mehr. Also ich glaube, es ist kein Wechsel deswegen erfolgt.
Ja.
Weil das gar nicht, das hatte immer irgendwie so einen Sinn und so einen roten Faden für mich. Ich bereue auch wirklich nicht einen Wechsel. Ich habe mal überlegt, ob ich vielleicht hätte noch 2-3 Jahre mehr im Ausland spielen sollen, weil es die Möglichkeiten häufiger gegeben hat. Aber genau in dem Jahr, wo ich im Ausland war, war auch das einzige Mal über alle Jahre, dass ich mich echt verletzt habe. Ja, und dann die Erfahrung da, wie man im Vergleich bei uns versichert ist, wie damit umgegangen wird. Und da war ich dann zu ängstlich. Da habe ich dann gesagt, ich möchte lieber in einem Umfeld sein, wo ich mich ein bisschen mehr darauf verlassen kann. Ich weiß, im internationalen Vergleich in Deutschland wird weniger Gehalt gezahlt. Aber die Spielerinnen werden viel besser umsorgt. Also was jetzt, wenn was passiert, was Gesundheit angeht und nicht überall, das kann ich natürlich nicht pauschal sagen, aber es ist schon so. Also ich hatte damals auch im Vertrag stehen, wenn ich länger als 4 Wochen verletzt bin, dann ist der Vertrag hinfällig.
Echt?
Okay. So, ja, und das gibt es ja bei uns gar nicht, Gott sei Dank.
Ja. Das war Tschechien, oder?
Genau.
Okay, aber hat sich das im Laufe der Zeit auch so ein bisschen geändert? Sind die da ein bisschen, haben die da nachgeholt? Oder war das, oder ist es nicht mehr so?
Ich kann jetzt nicht genau sagen. Es war damals in meiner Zeit, war das, mussten MRT machen, wir hatten aber gar keine versicherten Karten, dann haben wir von einer Mitspielerin die versicherten Karten genommen, also krass. Es war schon ein bisschen wild und ich habe die OP dann auch nicht da gemacht, ich habe das dann in Deutschland nachher gemacht, im Sommer. Ich habe dann noch echt lange damit weitergespielt, was dann noch hielt an dem Fuß, aber ja, und danach, es gab auch dann die Möglichkeit mit dem OSC Münster, finde ich super sympathischen Verein und dem Trainer damals mit tollen Boys und da habe ich gedacht, das ist jetzt für mich in dem Moment das Richtige.
Und in Dresden hast du ja auch da gespielt, da war ja auch dann Alex Weibel da schon Trainer. Kozlowski hat es jetzt auch als Trainer gehabt. Wie ist das so, mit diesen Leuten da jetzt in der Bundesliga da irgendwie zusammen an der Seitenlinie zu stehen, beziehungsweise auf der anderen Seite dann?
Ja, das hätte ich früher niemals gedacht. Das ist echt, Ja, das ist spannend und ich bin froh, dass ich mit so vielen so erfahrenen Trainern auch als Spielerin arbeiten durfte. Ich hatte auch jetzt mit Felix, mit Alex, mit Guillermo Hernandez, also ich hatte viele so ja, Trainer, die echt Ahnung haben oder jeder irgendwie was anderes mitgeben kann. Aber ich finde das schön, dass man sich jetzt auch nochmal über so Sachen austauscht. Ich war jetzt zuletzt vor 6 Wochen, war ich in Papendal und habe bei Felix noch hospitiert und ja, das ist schön, macht Spaß.
Da schaust du dann die Tricks ab und dann kannst du das gegen die dann nutzen oder wie läuft das?
Nee, aber ich glaube, man muss ja offen dafür sein, irgendwie sich weiterzubilden. Also ich glaube, jeder Trainer hat ja so Sachen, die er gerne mag oder ne, die man logischerweise auch wiederholt, weil man sie gut findet. Aber ich versuche da echt immer offen zu sein und mir viele Trainings anzugucken, wenn es möglich ist, Trainingsvideos und weil ich das spannend finde, was andere machen, was jetzt vielleicht mal Übungen angeht, aber auch wie wird da kommuniziert, wie, ne, manchmal hat man ja so ein bisschen in seinem Training, wie würde ich das jetzt machen und da kann man das mal vergleichen. Und davon abgesehen muss man auch alle 2 Jahre die Trainerlizenz verlängern und dafür war das natürlich auch ganz gut.
Okay. Also gibt es da kein Konkurrenzdenken oder sowas? Das ist, glaube ich, in anderen Sportarten wäre das ja undenkbar, dass da irgendwie innerhalb einer Liga die Trainer da sich gegenseitig da ja irgendwie ja, Tipps geben oder Einblicke geben. Das reicht ja schon. Gibt es das nicht, Konkurrenzdenken?
Also ich glaube, im Volleyball ist man generell offener, sich gegenseitig zu helfen und unterstützen. Ich muss sagen, ich war ja bei der holländischen Nationalmannschaft. Ich war jetzt auch nicht bei Schwerin zum Hospitieren. Ist vielleicht auch noch mal ein kleiner Unterschied, aber ich glaube, in der Sportart generell ist man viel offener für sowas. Und jetzt wahrscheinlich nicht während der laufenden Wettkämpfe unbedingt, dass man da sich jetzt, ne, aber doch insgesamt ist das schon eine große Offenheit und dass das kollegial abläuft.
Gut, wann ist denn dann die Entscheidung bei dir gereift, dass du dann Trainerin werden wolltest? Als, weil du vorhin gesagt hast, hättest du es nie vorstellen können, dass es das so mal passiert. War das über einen längeren Zeitraum oder bist du da so reingerutscht? Wie kam das?
Tatsächlich, ich glaube, bei der Station am Münsters, in Münster ist es bei mir am meisten gereift. Ich habe dann irgendwann mal gedacht, ja, den Trainerschein zu machen, das wäre eigentlich ganz interessant. Und ich muss sagen, wir hatten eine gemischte Mannschaft. Also Lisa Thomsen, Ines Barton und ich waren jetzt die ältesten Spielerinnen. Und dann hatten wir die ganz jungen Küken mit Luisa Keller mit 16, mit Lina Alsmeier 17 und Linda Bock 17. Und da hat man mal, wenn man denen auch mal so einen Tipp im Training gegeben hat und dann hat vielleicht was geklappt und dann, das hat mich dann schon fast mehr gefreut, als wenn du selber irgendwie was cool machst. Dann habe ich gedacht, naja, vielleicht ist das ja was für mich. Und ja, da habe ich mich dann auf die Trainerlizenz beworben.
Okay, cool. Ja, kannst du da als Zuspielerin da wahrscheinlich, hat man dann speziell für Zuspielerinnen, dann kann man die besonders weit bringen? Oder wie ist es dann, dass man sich für alle Positionen da irgendwie gleich dann interessieren muss? Weil es ist ja nicht nur auf eine Position beschränkt, man muss ja alles im Blick haben.
Aber ich glaube, man hat das als Spieler. Oder als Zuspieler bist du schon generell schon offener für alle Positionen, weil du musst ja die Taktik zum Beispiel von viel mehr Sachen wissen, du beschäftigst dich mit viel mehr Sachen. Jetzt zum Beispiel mit Mittelblockern hast du selber ja schon ein Gefühl dafür gekriegt, ob jemand jetzt zu nah an dir dran ist oder wie das Timing ist. Und also ich glaube, dass da schon viele, viele Dinge schon so ein bisschen mit einhergehen. Und dann in meinem Fall sage ich jetzt auch offen sein. Also ich glaube, die Sachen mit den Leuten, mit denen ich als Co-Trainer gearbeitet habe, habe ich versucht, wie so ein Staubsauger zu sein und zu hören, was korrigieren die da oder warum und offen sein. Und ja, wie gesagt, ich gucke unheimlich viel Volleyball selber und versuche da auch immer, es gibt ja auch andere Plattformen, wo man sich Trainingsvideos angucken kann und ja, da offen für zu sein. Aber ich glaube, ich habe da schon vieles von mitnehmen können, ja.
Jetzt ja, warst du ja Co-Trainerin in Aachen und dann bist du da irgendwie als, weiß ich nicht, war ja wahrscheinlich dann nicht so geplant, direkt dann als Cheftrainerin zu werden, beziehungsweise erst warst du ja Interimstrainerin, weil Stefan Falter sich da zurückgezogen hat. Wie ja, kam das überraschend für dich oder hast du da schon länger drauf geschielt oder vielleicht hättest du gesagt, okay, ab nächsten Jahr hätte ich irgendwo sowas machen müssen als Cheftrainerin. Wie war da deine Planung damals?
Ich glaube, die Idee vom Verein war schon, oder die Hoffnung, wenn das natürlich funktioniert, man muss ja auch mal gucken, wie man sich als Trainer entwickelt. Ich hatte einen 3-Jahres-Vertrag als Co-Trainerin. Und dann, ja, die Hoffnung war natürlich, dass man dann sagt, da ist man eventuell bereit oder man kann sich das vorstellen von beiden Seiten. Es kam jetzt schneller dazu als erhofft, gedacht, geplant. Ich habe in dem Moment gesagt, dass ich gerne. Also, dass ich das Training im Moment übernehmen, war klar, weil ich war nun mal die Einzige auch, die hier war. Und unser damaliger Geschäftsführer Sebastian Albert hat da schon gesagt, also Mareike, ich traue dir das zu und wenn du das machen willst, dann ziehen wir das durch. Ich bin für diesen Zuspruch übrigens bin ich unheimlich dankbar, weil das natürlich für mich auch so eine plötzliche Situation war. Ich habe dann gesagt, ich würde gerne 1-2 Wochen mir das Training mal angucken, wie das läuft mit mir und der Mannschaft, weil am Ende ist es schön, wenn ich sage, ich möchte das gerne, aber es wird in dem Moment was wirklich wichtig, was gut für die Mannschaft ist. Mhm. Weil das war echt ein Moment, wo es echt schwierig lief, wo die Stimmung echt am Boden war und ja, da wollte ich jetzt nicht mein Bedürfnis, Cheftrainerin zu sein, in den Vordergrund stellen. Und aber die Mannschaft hat mir das unheimlich leicht gemacht. Wir haben gleich vom ersten Tag irgendwie an einem Strang gezogen und mir hat das so viel Spaß gemacht. War es eine verrückte Zeit, weil ich echt alleine war am Anfang, die ganzen Wochen in allen Trainings. Unser damaliger Athletiktrainer hat noch versucht, so gut es geht, immer zu kommen und mitzuhelfen. Und trotzdem habe ich dann nach 10 Tagen haben wir uns zusammengesetzt und habe ich gesagt, ich würde das gerne machen, würde das gerne angehen.
Hast du da gleich komplett deine Ideen da reingebracht oder wolltest du die Mannschaft da nicht überfordern? Wie bist du da rangegangen eigentlich?
Doch, ich habe dann gesagt, dann machen wir jetzt hier, aber ja, weil das muss man, glaube ich, machen. Es ging ja in dem Moment auch darum, dass wir was verändern und ich weiß nicht, du musst ja irgendwie selber authentisch sein und ich kann da nicht von jemand anders irgendwelche Ideen weiterführen, sondern ja, es sind auch gar nicht Riesenveränderungen gewesen, aber wir haben vieles ein bisschen spielerischer gemacht im Training und ich bin jemand, der mit sehr viel Struktur braucht und einfordert und das sind dann Sachen, die wir viel trainiert haben, ob es jetzt Blockabwehrsysteme sind und das haben wir viel Wiederholungen einfach aus Sicherheit geben und darauf sind wir in der Zeit viel gegangen und dann viele Spielchen, viel den Spaß wieder gewinnen, wenn man viel verliert, es macht nicht alles Spaß, geht nicht alles leicht von der Hand und den Spaß haben wir uns dann selber eigentlich im Training zurückerarbeitet.
Okay, ist ja dann gut gegangen. Das Jahr darauf wurdest du als Cheftrainerin übernommen und jetzt auch vor ein paar Wochen oder Monaten hast du dann den Vertrag auch nochmal verlängert bis 2028. Was hat da denn den Ausschlag gegeben, dass du da in Aachen bleiben willst?
Ja, ich fühle mich hier wohl. Also einmal möchte ich auch das Vertrauen zurückgeben, weil gerade im Sport ist ja alles immer nicht ganz so langlebig und ich gehe jetzt insgesamt hier schon jetzt in meine 11. Saison, wenn ich die ersten 3 Jahre zugehe, sonst dann in die 8. Und ich fühle mich an dem Standort wohl. Ich weiß hier vieles sehr zu schätzen. Klar haben wir immer auch nicht so ganz einfache Zeiten, was jetzt Budgets und Sachen angeht, aber hier ist viel Unterstützung und viel Zusammenhalt und das sind Dinge, die ich von früher aus meinem Heimatverein kannte und die mir jetzt hier auch wichtig sind und die das Ganze echt ja besonders machen auch. Und wir haben auch vieles, was gut ist. Wir haben eine tolle Stadt, wir haben viele Leute, die hier echt hyped sind für den Volleyball und deswegen, also der Standort Aachen ist schon auch echt ein toller.
Ja, sehr cool. Was macht denn die Kaderplanung für die kommende Saison? Ist die abgeschlossen oder wie sieht's aus?
Da wäre ich jetzt nervös, wenn die jetzt nicht abgeschlossen wäre. Ja, wir waren auch relativ früh fertig, muss ich sagen. Also auch ein bisschen früher als in den vergangenen Jahren, ja.
Okay, ja, Alex Weibel hat Ähnliches gesagt, dass es da auch immer früher losgeht. Ist das bei dir dann auch schon angekommen, dass irgendwie Richtung Dezember da schon die ersten Gespräche geführt werden? Ist das bei euch auch so?
Ja, wobei ich die Entwicklung relativ ärgerlich finde, muss ich sagen, weil man will auch irgendwie da noch so ein bisschen den Fokus bei seinen eigenen Spielern behalten und vielleicht manchen auch noch länger Zeit geben. Und das ist ja auch so, dass dann die Spielerinnen auch schon gleichzeitig von anderen Vereinen kontaktiert werden. Und gerade bei uns jetzt, wir haben ja immer sehr, sehr junge Mannschaften. Und ja, ich wünschte manchmal, dass es ein bisschen später losgeht. Aber klar, wir versuchen das auch, auf jeden Fall schon früh zu signalisieren, wenn wir jemanden behalten wollen oder ne, die Thematik. Ich fange hier immer mit unseren eigenen Spielern an. Aber ja, wir sind auch nicht, muss ich auch fairerweise sagen, gerade bei Verlängerungen, wir sind nicht in der Lage, die Riesenangebote zu machen. Deswegen ist bei uns schon, dass sich das vielleicht im Vergleich zu Dresden, Stuttgart, Schwerin, das noch ein bisschen länger zieht insgesamt. Mhm.
Welche Argumente kannst du dann so Spielerinnen heranführen, wenn es nicht das Finanzielle ist? Warum kommen die dann trotzdem zu euch?
Ich glaube, dass wir in den letzten Jahren viele Spielerinnen wirklich gut entwickelt haben. Und wir haben ja jetzt im Vergleich zum Vorjahr, wir haben jetzt 5 Spielerinnen halten können, was für uns wahnsinnig viel ist. Mhm. Und gerade auch einige Stammspielerinnen. Und die haben einfach gesagt, die merken, dass sie sich gut entwickelt haben, dass sie sich wohlfühlen und dass sie das gerne noch weiter nutzen wollen. Und hängt auch mit deren Agenten zusammen, die gesagt haben, hey, wir sehen, das funktioniert super und wir, ne, wir freuen uns da und ja, Trainingsmöglichkeiten sind soweit gut. Wir können viel trainieren, wir können die Zeit nutzen, wir haben viel individuell trainiert und ja, also ich glaube, es gibt schon viele Argumente, dass man auch hier ist. Wir haben in den letzten Jahren den Trainerstaff auch ein bisschen vergrößert, um da auch professioneller arbeiten zu können. Ich trainiere gerne auch mal auf zwei Feldern. Es geht natürlich nicht, wenn man alleine ist. Wir sind in jedem Training mit drei Coaches jetzt und ich glaube, dass das auch ein wichtiger Schritt war insgesamt, dass die Spielerinnen merken, wir arbeiten professionell hier. Mhm.
Habt ihr denn ein Saisonziel ausgesprochen oder kommt das erst noch?
Ah, das kommt erst noch. Das kommt erst noch. Ich glaube, das wichtigste Ziel ist, in die Playoffs zu kommen. Weil ich glaube, dass da der Kampf größer sein wird, auch dadurch, dass Fils Bebok jetzt noch zurück in der Liga ist. Und ich glaube, dass das schon erstmal das Hauptziel ist. Aber ich habe meine Ladies ja noch gar nicht hier, deswegen, ich glaube, das hat noch ein bisschen Zeit.
Okay, also glaubst du, dass da von den anderen Vereinen, zum Beispiel diese Paketaufsteiger, die kommt da Konkurrenz, die da auch für Playoffs euch das Leben schwer machen können?
Ich bin gespannt, ich hoffe, es wäre immer schöner, wenn die Liga spannender wird. Mit letztes Jahr jetzt mal einen anderen, ganz anderen Meister mit Suhl und für den Sport ist das ja nur gut, wenn es mehr Wettkampf gibt in der Liga. Ich glaube, dass bei den Aufsteigern vielleicht brauchen sie noch ein bisschen Zeit, aber wer weiß, ich habe mich noch nicht so mit den ganzen Kadern auseinandergesetzt. Fils Bebok kann man nicht als Aufsteiger rechnen. Also das ist ein absolut etablierter Verein und ich glaube, dass die gleich auch mit voller Stärke wieder angreifen werden. Also da sehe ich nicht, dass die als klassische Aufsteiger dabei sind.
Okay, ja. Dann sind wir mal gespannt, was da kommt. Was sind denn deine persönlichen Ziele als Trainerin? Gibt es da Bereiche, wo du dich auch weiterentwickeln möchtest, verbessern möchtest?
Ja, immer. Also das habe ich ja anfangs schon gesagt. Ich glaube, dass man da total offen für sein muss. Ich will nicht in diese Schiene geraten, donnerstags um 17 Uhr machen wir die Übungen, dienstags morgens um 10 machen wir die Übungen, sondern dass man da ein bisschen ja weiterhin offen bleibt. Also ich versuche mir echt viel Gedanken zu machen über Trainingssituationen oder auch im Sommer jetzt. Ich habe immer mal, wenn ich eine Idee hatte, was aufgeschrieben, weil ja, ich will da einfach offen bleiben, auch für Veränderungen mal oder mal andere Sachen und ja, und dann das Mentale natürlich. Also, dass man einerseits die Mannschaft pushen kann, aber auch der Mannschaft Ruhe ausstrahlen und geben kann. Und ich glaube, dass das so ein Never-Ending-Process ist, dass man da irgendwie ja so immer die goldene Mitte findet. Und letztes Jahr hatten wir eine tolle Saison zusammen, weil da das gegenseitige Verständnis wahnsinnig gut war. Also, das war echt im Training so und im Spiel. Das hat so gut funktioniert, dass das gesamte Ding, also sowohl mit den Spielerinnen untereinander als auch mit dem ganzen Trainerteam und ja, das ist was, wonach ich jetzt dann nächstes Jahr auch wieder strebe, weil das schon ist schon nicht so einfach mit so vielen verschiedenen Charakteren und am Ende sind es auch ganz verschiedene Altersstrukturen von 18 bis 28 haben wir, glaube ich, nächstes Jahr dabei und verschiedene Kulturen, wir haben ja wahnsinnig viele Nationen im Kader.
Hm. Erzähl mal, gibt es da was Neues mit einer Kultur, mit denen du noch nie zusammengearbeitet hast zum Beispiel?
Na, letztes Jahr hatten wir mehrere Nationen, die wir in Aachen jetzt zum Beispiel noch nicht hatten. Also wir hatten vorher noch nie eine Lettin in Aachen oder eine Bulgarin in Aachen und die beiden bleiben ja Gott sei Dank auch. Mhm. Aber die Mischung ist einfach, glaube ich, extrem. Also wir haben Niederländerinnen, Holländerinnen, wir haben Holländerinnen, Deutsche, wir haben Amerikanerinnen. Ja, es ist echt bunt aufgestellt. Eine Spanierin ja noch auf Außen und so, das ist, ich glaube, das ist immer das Spannendste, das alles irgendwie zusammenzubringen. Mhm. Ich werde auch oft dann gefragt, so, du hast den Kader zu sagen, ja, was ist dein Gefühl? Ja, naja, dann natürlich ist mein Gefühl erstmal gut. Aber dann, du musst das Ganze ja auch irgendwie dann so schrittweise zusammenbringen. Und das ist für die Spielerinnen ja auch immer interessant. Wir haben auch jetzt wieder Spielerinnen dabei, die noch nie in der ersten Liga gespielt haben. So, und das ist natürlich dann auch für die ist das immer ein Schritt. Und ja, deswegen machen wir auch eine recht lange Vorbereitung, aber auch damit die Zeit haben, sich hier einzugewöhnen und ja, an das Trainingsniveau zu gewöhnen und ja.
Okay, fahren da welche auch mit zur Europameisterschaft oder ist es dann der Vorteil, dass man dann auch mit mehreren Spielerinnen da die Vorbereitung dann machen kann, wenn die gar nicht da mitfahren?
Ich finde beides gut. Also ich finde beides hat Vor- und Nachteile. Wir werden aber, also Daumen gedrückt, einige EM-Fahrer haben. Also ich denke, dass die Kamina Strucker bei Lettland auf jeden Fall gesetzt ist. Dass Zoe Mavromatis, denke ich, dass die bei Spanien dabei ist. Bulgarien für Svetelina wird, die hat, glaube ich, echt Konkurrenz da, aber ich drücke die Daumen. Die ist auf jeden Fall in der EM-Vorbereitung dabei. Mhm. Und Florine Riesing ist ja auch bei den Niederländerinnen dabei. Und
Stimmt, ja.
ja, ich glaube, beim Rest, die anderen 8 werden da sein. Und aber das ist ganz schön, arbeiten wir individuell. Also wenn es 3 wären, fände ich es, ich könnte jetzt zu jedem Ding was Positives sagen. Wenn ich alle habe, ist schön, weil alle da sind. Wenn es nur 2 sind, können wir mit den beiden ganz gezielt arbeiten. Also da bin ich total flexibel. Es sind ja auch bombastische Erfahrungen für die jungen Spielerinnen. Ne? Zoe ist oder wird jetzt 20 und wenn die eine EM spielen darf, das würde ich ihr auf jeden Fall wünschen, dass sie dabei ist.
Klar, ist auf jeden Fall, vergisst man nicht so schnell. Jetzt hast du ja, oder war es so eine Art fließender Übergang von Spielerin zur Trainerin auf die Trainerbank? Wie ist es denn, war es Anfang für dich schwierig, da, dass du nicht auf dem Feld irgendwie eingreifen kannst, sondern nur von der Seitenlinie? Oder ist das, macht das keinen Unterschied? Das ist halt was anderes.
Ja, ich muss sagen, erstmal bin ich froh, wenn man als Spielerin aufhört. Man denkt ja immer, ob man wieder was findet, was so deine Leidenschaft irgendwie ja, wieder entfachen kann. Und da bin ich froh, dass ich das gefunden habe. Aber am Anfang als Co-Trainerin habe ich echt gedacht so, oh, weil du nicht eingreifen kannst. Ne? Du sitzt dann da und da war ich schon ein bisschen nervös so irgendwie. Aber
stimmt, da darfst du nicht mal als, irgendwelche Wechsel machen, sondern ja, als Co-Trainerin, weiß ich nicht. Was ist da die Aufgabe während im Spiel?
Es ist ja mit jedem Trainer unterschiedlich, ne, was du besprichst, ob du da was Taktisches mitmachst oder ob du, da gibt es ja verschiedene Sachen, ob du zwischendurch auch mal mit einer Spielerin sprichst, aber man fiebert da so unglaublich mit, also dass man da so leidet am Spielfeld, war ein Wahnsinn. Und der Scout, der Chris, der ist ja auch immer noch dabei, wir saßen zusammen auf der Bank und der ist auch so emotional und also, es hat echt Spaß gemacht. Also ich bin auch dieses erste Jahr, man denkt ja erst, ob einem das fehlt. War bei mir nicht so, weil ich gleich so mit dem Guillermo und mit Chris und wir haben so ein geiles Teamgefüge gehabt, dass das dann, mir hat das direkt super viel Spaß gemacht. Es war so diese Nach-Corona-Saison, das war so ein bisschen, ja, war nicht so einfach, ne, weil da immer noch mit vielen Regularien und Ausfällen und, aber ja, also der Einstieg für mich war gleich so, hat riesig Spaß gemacht. Auch wenn man gemerkt hat, so scheiße, du kannst jetzt gar nicht so aktiv eingreifen, aber ja, es gehört dazu.
Okay, hat sich das geändert, dass du da mehr vielleicht dann doch eingreifen willst oder im Training mal zuspielen willst, was weiß ich, sonst wo mal aufspielen willst? Ja, vermisst du das?
Nee, im Gegenteil, das wollte ich von Anfang an nicht mehr.
Ach wirklich, okay.
Ich habe da in dem ersten Jahr, habe ich tatsächlich noch ein paar Mal im Training mitgemacht, weil dann öfters mit Corona welche ausgefallen sind. Wir hatten tatsächlich auch mal 2-3 Tage sind beide Zuspieler ausgefallen. Und da war das ja noch nicht, da habe ich ja erst 3 Monate nicht mehr gespielt, da konnte ich dann schon mitzocken so. Aber das würde ich jetzt zum Beispiel, also erstmal wirklich wegen Verletzungsrisiko würde ich nicht machen, weil ich da nicht, also ich glaube, ich würde mir wehtun, muss ich sagen. Und auch so diesen Überblick zu behalten. Also wenn jetzt nächstes Jahr unser Co-Trainer oder wenn der mal mit ans Netz gehen kann und mal einen Block machen kann, finde ich super. Aber ich selber jetzt lieber nicht, das sollen lieber unsere Spielerinnen machen. Aber das hat mir auch wirklich nie gefehlt. Okay. So jetzt beim Morgentraining, also ich greife an, klar vom Boxen oder ich schlage auf oder ne, ich mag das schon, so aktiv zu sein im Training, aber jetzt so ein Hechtbagger in der Abwehr oder so, das fehlt mir jetzt nicht.
Da wird es schon anstrengend. Bist du denn als Spielerin anders mit Niederlagen umgegangen als jetzt als Trainerin?
Nee, auch schon schlecht. Auch schon schlecht. Ich habe immer, dass ich danach nicht schlafen kann. So, das ist so ein bisschen, ja, dass mich das dann mehr beschäftigt. Ich glaube jetzt aber schlechter. Also, dass mich das jetzt mehr beschäftigt, aber gar nicht. Also, ich glaube, dass ich eher schneller noch in diese Aufarbeitung gehe. Das konnte ich damals ja gar nicht. Ne? Aber jetzt sitze ich dann direkt am Laptop und gucke mir das dann nochmal an oder man wuselt da noch rum. So, ich kann da nicht so schnell von abschalten. Aber dieses Nachbearbeiten hilft mir auch genau, um das nochmal zu reflektieren, nochmal zu sehen. So. Ja, aber das habe ich schon immer gehabt, auch bei Auswärtsfahrten, dass ich dann im Bus nicht schlafen kann oder.
Das ist, glaube ich, auch schwierig, wenn man gewinnt.
Ja, also generell nach dem Spiel ist man, finde ich, ganz lange noch aufgedreht und aufgekratzt. Und ja. Ja. Und was jetzt so dieses Nachbearbeiten geht, ich würde zum Beispiel, machen wir jetzt bei mir nie direkt nach dem Spiel eine Kabinenansprache. So. Würde ich jetzt. Man soll ja niemals nie sagen, aber das würde ich jetzt, mache ich ungern.
Okay, nicht so. Mal so kurze Sätze von wegen, hey, keine Ahnung, irgendwas?
Naja, so ein Abschluss auf dem Spielfeld. Also nicht in der Kabine, dass du da jetzt dann rummoserst oder wie auch immer. Aber so ein Abschluss, alle zusammen im Kreis und da sagt man 1-2 Sätze, klar. Aber jetzt nicht so eine emotionale Kabinenansprache, weil genau da weiß nicht, bei so einer Ansprache eben nicht so diese ganzen Spielemotionen noch beihaben möchte.
Okay. Bist du eine strenge Trainerin? Hast du viele Regeln?
Da müsste man eigentlich die Spieler fragen, ne? Ich glaube nicht. Also mir ist schon Disziplin wichtig oder es gibt so Macken. Ich habe schon so ein, zwei Macken, die sage ich denen aber immer vorher. Die machen wir, bevor wir trainieren, haben wir immer so ein Meeting über so bestimmte Sachen. Bei mir ist Pünktlichkeit. Ich hasse es, wenn Leute unpünktlich sind im Training. Oder wenn jemand noch rein, stehst schon im Kreis und willst irgendwie, wir besprechen schon Sachen und tapet sich jemand die Finger oder das finde ich super nervig. Ich weiß auch nicht warum, aber das hatte ich schon immer. Das finde ich, man kann sich ja gut vorbereiten und mal ein bisschen eher kommen. Das heißt nicht, dass man nie zu spät kommen kann. Ne? Das kann mir auch mal passieren, aber ich weiß, dass mich das so ein bisschen innerlich so ein bisschen wuschelig macht.
Gibt es dann da eine Strafe?
Ja, wir haben so Sachen, die dass wir, also so Bestrafungen in Trainingsform mache ich eigentlich gar nicht. Auch für Fehler nicht oder so. Wir arbeiten nicht mit Strafen, aber das ist ja eher was, wenn das jetzt öfters vorkommt. Wenn das jetzt einmal vorkommt, das kann, wie gesagt, das kann mir ja auch passieren, wenn es irgendwas so mit Verkehr unterwegs ist oder so, ne? Aber so hat ja jeder so ein bisschen seine Macken. Ich hatte mal früher ein Trainerteam, die waren immer auf der allerletzten Minute und das hat mich als Spielerin schon immer ganz nervös gemacht. So, wenn Abfahrt war oder auch, naja, dann gehen wir erst noch einen Kaffee trinken. Und ich weiß auch nicht, so hat ja jeder so ein bisschen sein. Und ich habe das, wenn dann, keine Ahnung, ist so eine Minute vor Trainingsstart und dann, keine Ahnung, bauen die das Netz noch auf. Das nervt mich. Das muss ein bisschen strukturierter und ein bisschen geordneter sein. Ja, ich finde, das gehört dazu, dass man sich ja auch vernünftig aufs Training vorbereitet. So. Aber das wissen die immer von Anfang an hier eigentlich. Also es klappt eigentlich ganz gut.
Ah ja, gut. Ja, Pünktlichkeit ist, glaube ich, auch, ja, auch im Arbeitsalltag ist ja auch selbstverständlich, außer es ist abgesprochen, dass da irgendwie eine Zeit von 9 bis 10 und da hat man zu erscheinen, was weiß ich, dann ist es ja okay. Aber wenn im Training ist es schwierig, dass da jeder kommt, wie er möchte oder sie. Deswegen hat das, glaube ich, so seine Berechtigung. Hast du denn eine Philosophie oder sowas? Struktur hast du schon gesagt, ist, denke ich, so ein Punkt, was dir wichtig ist. Aber sonst eine Spielidee, die vielleicht nur du hast und andere Trainer oder Trainerinnen nicht?
Boah, ich weiß gar nicht, ob es das gibt. Ob es das noch gibt, dass man so diese eine Idee hat. Aber die müssen Fehler machen dürfen. Okay. So, das ist im Training so und das ist im Spiel so. Ich wurde letztes Jahr auch so oft dann, oh, ihr macht so viele Aufschlagfehler und na, ich sage nicht, dass wir 300% Risiko gehen sollen, aber ich rede auch nicht davon, dass wir Fehler vermeiden müssen, weil die lernen das sonst nicht. Wie kann ich von einer Spielerin erwarten, die soll probieren, einen Blockout zu gehen, aber du darfst keinen Fehler machen. Ja, das ist unmöglich, irgendwie dann den Weg dahin zu lernen. Und da versuche ich eigentlich total offen für zu sein. Und im Training generell, bei uns ist es laut im Training. Das ist ein Grundsatzding, das ist mir wichtig. Ob von Trainerseite, aber auch von Spielerseite. Es muss die ganze Zeit kommuniziert werden, es muss gesprochen werden. Und ich glaube, dass das eigentlich so ein Hauptding ist, worauf wir dann aufbauen. Aber dass alles kommuniziert wird, ob das in der Annahme ist, ob das mit einem Zuspieler ist, in der Abwehr, wer ein Dankeball spielt, das dauernde Lautstärke kommt, ja, das ist mir wichtig.
Was ist dir denn an der Zuspielerin besonders wichtig? Ich habe zum Beispiel letztens mit Mark Levedieu gesprochen, er hat gemeint, er will unbedingt jemanden, der viel erstes Tempo spielt, weil es ist was du einem nicht sagen kannst. Er macht es entweder oder macht es nicht. Worauf achtest du da?
Ja, das stimmt natürlich, weil es ist, und wenn man es dann sagt, dann sieht man es auch jedes Mal vorher. Ja, das ist so dieses, es ist tatsächlich so, klar, die müssen talentiert sein, die müssen einen guten Touch haben an den Händen, das ist wichtig. Ich mag lieber einen kürzeren Handkontakt als einen längeren. Mhm. Aber eine Art, das Spiel zu leiten, ein Spiel zu führen. Und das hat gar nichts mit Erfahrung oder Nicht-Erfahrung zu tun. Und man kann das schon bei jüngeren Spielern auch sehen, ob die was sagen, ob die pushen, ob die Spielwitz haben. So klar, du kannst immer dasselbe machen und open, einen langen Weg und so. Und manche haben so ein bisschen dieses Freche, dieses Kesse, das mag ich gerne. Dass man ein bisschen, es nicht so vorhersehbar ist.
Und hier kurze Unterbrechung in eigener Sache, denn falls du den Podcast unterstützen möchtest, kannst du es auf Patreon tun. Da ist auf jeden Fall für die Leute, die es kaum erwarten können, den nächsten Podcast zu hören. Die können zum Beispiel 2 Tage vor allen anderen hören oder auch den Podcast komplett werbefrei hören. Du kannst dem nächsten Gast eine Frage stellen, den Podcast als Videopodcast komplett anschauen. Solche Sachen gerne mal reinschauen bei Patreon. Link dazu findest du in der Podcast-Beschreibung. Und das Beste ist, glaube ich, dass du den Podcast und mich damit unterstützen würdest. und dafür sorgst, dass es den auf jeden Fall weitergibt mit weiteren spannenden Gästen. Gerne mal reinschauen, Link dazu in der Podcast-Beschreibung oder auf patreon.com, Volleyball Insider suchen. Jetzt aber weiter geht's mit Mareike Hendriksen. Jetzt warst du ja auch lange, oder was heißt lange, bis zuletzt eigentlich auch Co-Trainerin bei der Nationalmannschaft. Diesen Sommer jetzt nicht. Hat das irgendeinen Grund? Also wolltest du den Sommer mal für dich haben oder?
Genau, ich war 3 Jahre, war ich dabei. 2 Jahre mit Vital und dann das 3. Jahr mit Alex. Und im letzten Jahr war ja dann neuer Trainer, neues Trainerteam und die wollten gerne auch Leute haben, gerade in dem ersten Jahr dann zusammen, die den ganzen Sommer machen können. Und das ist für mich zum Beispiel jetzt nicht mehr möglich. Also, dass ich jetzt hier die Vorbereitung dann nicht dabei bin. Und gerade dann auch dann, wenn du das erste Mal oder das zweite Mal erst selber wirklich komplett von A bis Z planst und durchziehst. So, deswegen ja, haben sie da letztes Jahr eigentlich schon direkt anders geplant. Und dieses Jahr hatten sie sich ja für Logan Thom entschieden. Ne? 4-mal Olympiateilnahme und das kann ich schon... kann ich schon noch nachvollziehen. Und die Begründung würde, also dieses den ganzen Sommer machen, das würde ich auch vorerst nicht mehr machen, weil es mir dann hier auch so wichtig ist, mit den jungen Spielerinnen von Anfang an da selber bei zu sein. Und ja, aber die 3 Jahre waren so spannend und so lehrreich. Und ja, ich bin da so dankbar für, dass ich das machen durfte, weil ich konnte da so viel von mitnehmen. Und wir haben so tolle Nationalspielerinnen, die sind das ganze Jahr unterwegs, die spielen teilweise bei Top-Vereinen, kommen direkt zur Nationalmannschaft, haben da Bock und das ist echt, also wenn man da mal die Möglichkeit hat, auch ein Training zu gucken, ich ziehe da echt meinen Hut vor, weil die das teilweise seit Jahren machen und die kommen in Kienbaum an, ins Trainingslager und die sind echt im Training, die sind so motiviert und so talentiert auch, deswegen, das ist schon was Besonderes, auch allein die Trainingsatmosphäre.
Okay. Ja, Logan Thom ist ja mittlerweile auch offensichtlich wieder Geschichte. Also irgendwie mitten in der Nationalmannschaftssaison war dann da Schluss. Weiß man nicht warum oder weshalb wieso. Aber ist es denn für dich ja trotzdem noch immer ein interessantes Thema, Nationalmannschaft, vielleicht auch mal als Cheftrainerin?
Uff. Interessant ist das immer. Aber ich glaube, ja, als Cheftrainerin, da denke ich immer, dass ja. Ich glaube, dass man da erstmal gestandenere Leute noch hat. Also ich bin zwar schon lange in dem Sport, aber jetzt ja noch nicht so lange Cheftrainerin. Aber das ist immer interessant. Also das ist immer spannend und mit den Besten zu arbeiten und dieses Turnierformat von der WNL auch. Also ich war jetzt auch zuletzt die Woche in Belgrad und habe da alle Spiele geguckt, weil ich das einfach, ja, das ist ein geiles Turnier. Es ist super anstrengend hinter den Kulissen, muss man schon sagen, weil es echt viel fordert und abverlangt, aber ja, das ist immer interessant und spannend. Also und auch da kann man ja nur von den Besten lernen.
Hast du denn da das deutsche Team auch besonders verfolgt, mit denen mal gesprochen, wie die das so erlebt haben?
Ja, klar, da fiebert man natürlich besonders mit, ne? Und da war ja auch wieder das Derby gegen Holland und viele tolle Spiele. Also wir haben tatsächlich alle Spiele geguckt. Also ich habe da einmal durchgezogen. Wir haben uns auch mal einen Abend mit dem Staff getroffen und da mal gesprochen. Das ist natürlich für die auch, das ist die 3. WNL-Woche und da bist du echt lange unterwegs und ich glaube, die waren dann auch froh, wenn sie dann mal, ja, gegen Ende 1, 2, 3 Tage hoffentlich auch frei hatten.
Okay. Ja, was traust du denn dem Team dann für die EM zu? Die ist ja dann auch schon bald. September, glaube ich. Ja, wenn du die jetzt da hautnah miterlebt hast, was glaubst du, kann da gehen?
Ja, ich glaube, da kann viel gehen. So, weil das ist echt, wenn wir alles, das ist halt, das sind so Nuancen, die entscheiden. Und wenn da aber alles zusammenkommt, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wer von den anderen Spielerinnen noch zurückkommt, ob jetzt eine Lena noch wieder komplett dabei ist oder, aber wir haben so viele spannende Spielerinnen und haben auch Spielerinnen wie Kami, die echt in der Weltspitze mithalten kann. Und ich glaube, wenn alle gesund sind, wenn alles ineinander greift und die sich im Flow spielen, haben wir gerade in der zweiten WNL-Woche gesehen, dass sie eigentlich fast jeden schlagen können und haben mit Brasilien geschlagen, waren kurz davor, die Türkei zu schlagen. Und ich hoffe, dass die einen tollen Turnierstart haben und sich da in so einen Rausch spielen und dann möglichst weit kommen.
Jetzt sind sie ja in der WNL, war ja das Ziel eigentlich schon, in die Final Eight zu kommen, aber es ist natürlich schwierig. Mit Platz 12, glaube ich, war es dann, hat es dann nicht geklappt. Ist es dann eher, ja, mit welchem Gefühl geht man dann, glaubst du, in so eine WM, dass man da eher motiviert ist oder ja, hat man da vielleicht noch irgendwie schlechte Gedanken dann an diese Zeit, dass man da ja, aus diesem Strudel da vielleicht bis zur EM nicht rauskommt? Was glaubst du, ist da passiert da in den Köpfen?
Ich glaube schon, dass man das nacharbeitet, logischerweise, aber der Zeitraum jetzt zwischen WNL und dann wirklich, wenn die EM losgeht, das sind ja schon ein paar Wochen. Ich hoffe, dass sie eigentlich das, ich glaube, gerade für mich die zweite Woche, da haben sie richtig, richtig tollen Volleyball gespielt. Und ich glaube, daran muss man versuchen anzuknüpfen und daran dran zu denken. In der dritten Woche hat vielleicht nicht alles so geklappt, wie man sich das erhofft hat. Aber ich hoffe, dass sie nur das Positive mitnehmen und dann sagen, jetzt erst recht oder vielleicht rechnet nicht jeder mit uns und dann, ja, greifen wir an.
Okay, ja, hört sich doch gut an. Wünschen wir auf jeden Fall dem Team nur das Beste und ja, wer weiß, vielleicht auch einen Titel. Sind ja auch nur europäische Teams dabei, das heißt nur, die können auch Volleyball spielen, aber mal schauen. Wie bewertest du denn so die Entwicklung vom deutschen Volleyball, gerade bei den Frauen? Zur Weltspitze fehlt da offensichtlich so ein bisschen was. Was glaubst du, ist das, dass es da nicht ganz reicht?
Es ist immer schwierig. Ich will das auch gar nicht in einzelnen Positionen festmachen. Also wir haben auf jeden Fall Positionen, wo wir Weltspitze sind. Mhm. So, ich denke gerade die Mittelblockposition, da haben wir wahnsinnig viele gute. Also ich würde jetzt sagen, die ersten vier und dann jetzt mit Mette Pfeffer da noch hinten dran. Mitte sind wir wahnsinnig gut aufgestellt. Ich finde auch, Liberos haben das jetzt super gemacht, haben jetzt für Anna am anderen gut vertreten. Aber ja, gerade Anna ist ja auch, ist einfach auch eine Weltklasse-Libera. Und wir haben da viel Potenzial. Wir haben insgesamt haben wir immer noch trotzdem auch international gesehen, haben wir eine sehr junge Mannschaft. Mhm. Wo aber das, was aber auch heißt, dass wir viel Potenzial haben, gerade auf dem Weg Richtung LA. Ich hoffe, dass unsere Diagonalspieler weiter mutig bleiben, weil gerade da brauchen wir halt den Punch, da brauchen wir. Das ist vielleicht so ein bisschen im Vergleich jetzt, Serbien hat eine Boskovic oder Italien hat eine Eguno und aber das ist was wir als Team vielleicht auch wettmachen können.
Warum glaubst du, ist es in Deutschland irgendwie, haben wir da Probleme? Ich meine, eigentlich waren wir da in der Vergangenheit ganz gut aufgestellt mit einer Magi Kosoch, Luisa Lippmann, die beide komischerweise in den Sand gegangen sind. Ja, warum fehlt es da an Leuten, die Punch haben?
Oh, ich weiß es nicht. Manchmal ist das ja auch so ein bisschen so eine, ja, ich will nicht sagen Glückssache, aber du hast ja in bestimmten Jahrgängen hast du bestimmte Positionen gut vertreten. Ich habe jetzt gerade das Beispiel mit den Serben genommen, das können wir jetzt aber auch andersrum noch sagen. Die werden bei der EM mit einer 41-jährigen Zuspielerin spielen. Und warum machen die das? Weil da erstmal nicht so viel nachgekommen ist. So, ne? Das ist, manchmal hast du irgendwie eine Generation, wo bestimmte Positionen echt stark besetzt sind und dann mal wieder anders. Aber wir haben ja mit Millie und Lena, haben wir schon auch Spielerinnen, die irgendwie, ne, sich echt toll entwickelt haben die letzten Jahre. Aber vielleicht auch noch diese ein, zwei Jahre bis LA brauchen, um da vielleicht noch mehr Durchschlagskraft zu gewinnen.
Mhm. Ja, jetzt bist du bis 2028 auf jeden Fall noch in Aachen als Trainerin. Hast du denn da irgendwie schon eine Idee darüber hinaus, wie es weitergehen soll? Oder willst du wie so ein Alex Weibel da irgendwie 20 Jahre in einem Standort sein? Oder vielleicht als Trainerin dann mehr den Schritt in den Ausland wagen? Wie sind da deine Pläne?
Ich habe tatsächlich keine Pläne, also das kann ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß, dass ich mich jetzt gerade hier einfach unheimlich wohlfühle und echt so von Saison zu Saison das gut machen will, dass wir, ja, also ist wahrscheinlich schwierig hier irgendwie um Titel zu spielen, aber wir können schon Leute begeistern. Und ich glaube, dass das so eins der Ziele ist, dass wir so begeistern Volleyball spielen, dass sie hier echt um jeden Ball kämpfen und dass hier Spielerinnen nach der Saison rausgehen und sagen, boah, ich habe hier was mitgenommen, ich hatte eine geile Saison. Und das jetzt nicht abhängig von den Platzierungen. Ich weiß, im Sport zählt erstmal Leistung, zählt Platzierung, zählt Gewinnen. Aber wenn jetzt eine Spielerin, mit der ich im Sommer jetzt gesprochen habe, sagt, boah, mein Nationaltrainer hat gesagt, ich mache das und das schon viel besser. Und das ist so ein geiles Gefühl, wo du sagst, ja geil, die hat da jetzt richtig was von mitgenommen, ist eine junge Spielerin. Und die hat sich da selber auch dann so drüber gefreut, eine Lob vom Nationaltrainer. Und ja, das sind so diese kleinen Dinge. Und darüber hinaus muss man mal gucken. Jetzt dieses Beispiel mit Alex oder Felix ist ja auch in der Richtung in Schwerin. Ich finde das bewundernswert von beiden Seiten. Mhm. So, dass die so lange sich gegenseitig das Vertrauen gehalten haben. Und auch da war ja nicht jedes Jahr immer einfach. Aber dass man das im Sport auch irgendwie anvisieren kann, so langfristig miteinander zu arbeiten, finde ich schon auch was Tolles.
Gab es denn Spielerinnen, mit denen es auch nicht so geklappt hat? Ich meine, es ist ja auch völlig normal, kann ja auch sein, dass du da vielleicht auch drüber sprechen willst, wo du einfach auch keine Idee hattest, wie man da, was man da anders machen kann.
Ja, du hast vor allen Dingen, wenn das zwischenmenschlich ist, klappt das mit den einen besser als mit den anderen. Ich glaube, das ist ganz normal. So jetzt im letzten Jahr war das so ein positiver Vibe. Also das, aber im Vorjahr, dann klar. Es waren mit Sicherheit mal die ein oder andere dabei, die sagen würde, boah, weiß ich nicht, die hat mir jetzt nicht so viel geholfen und muss man auch mit umgehen können, glaube ich. Ich glaube, man muss als Trainer auch ein dickes Fell haben, weil ich würde gerne alle 12 immer glücklich machen, Aber das, ich glaube, das ist unrealistisch, weil alleine mit Spielzeit und ja, das ist einfach schwierig. Aber da hatten wir schon auch insgesamt ein bisschen mehr Sand im Getriebe. So, da hätte ich mir jetzt im Nachhinein dann irgendwie mit ein, zwei Jahren Abstand, hätte ich mir auch selber gewünscht, dass ich da Dinge vielleicht früher eingefordert hätte oder anders reagiert hätte oder ja, aber das ist ja, das gehört wahrscheinlich dazu, dass man dann nachher, wenn man es dann reflektiert, da nochmal zu anderen Schlüssen kommt. Aber ist ja auch irgendwie so ein Learning auf diesem ganzen Weg. Mhm. Aber ja, jeden und alles zufriedenstellen würde man immer gerne, aber ich glaube, das wird niemals klappen, leider.
Was meinst du mit vorhin mit früher einfordern? Also muss ja keine Namen nennen, aber was kann man da einfordern, dass es dann vielleicht besser geklappt hätte?
Ja, das waren bestimmte Dinge, die im Training, die so ein bisschen, die wir dann irgendwann haben, ein bisschen mehr laufen lassen und wo das dann so ein bisschen so eine eigene Dynamik entwickelt hat. Und ich glaube, da hätte man viel eher, was jetzt dann was Sportliches angeht, aber auch bestimmte Reaktionen von den Spielern untereinander. So, dass man da vielleicht öfter mal hätte kommunizieren können. Das als Spielerin, das hat mich 15 Jahre begleitet, das Thema Kommunikation. Ich glaube, das habe ich jedes Jahr, dass das nicht genug gesagt wurde oder nicht genug Einzelgespräche oder. So, man versucht das schon immer selber. Aber es ist natürlich auch, wenn du 12 Spielerinnen hast und du sprichst mit jeder. So, und dann ist die erste, ist ja schon wieder eine Zeit her, wenn du mit der 12. gesprochen hast und die sehen ja erstmal ihre Sicht. Was auch normal ist und was gut ist, aber ja, das ist so ein, ist auch so ein Learning dann als Coach irgendwie, dass du da immer wieder dranbleiben musst und immer wieder sprichst. Also, oder was mir auf jeden Fall wichtig ist, dass man da die Kommunikation dann nicht abreißen lässt. Aber das ist echt eine Challenge, gerade während der Saison.
Was ist so das heikelste Thema? Wahrscheinlich Spielzeit, oder?
Ja, die verstehen ihre Rollen schon häufig ganz gut. Ich versuche das auch bei den Transfers. Häufig hat man ja eine Idee im Kopf, als welche Position welche Spielerin kommen soll. Mhm. Also, und dann versucht man das auch zu kommunizieren. Ich verstehe aber auch, dass es auch wichtig ist, dass jede Spielerin Spielanteile haben will. So, und man versucht das auch, und aber es muss ja auch immer Sinn machen. Dann am Ende willst du ja das Beste für die Mannschaft auch machen. Und ja, dass da nicht jeder immer glücklich ist, das kann ich schon verstehen. Und ich bin auch dann, ich weiß nicht, ob das jedem Trainer so geht, aber man gibt ja auch denen, die erstmal dann spielen, die haben auch schon eine bestimmte Zeit lang auch einen Kredit und die haben sich diesen Stammplatz ja auch erarbeitet. Und dann so schnell wechseln. Es ist ja immer so eine Gratwanderung, ne? Ob du schnell wechselst oder nicht schnell wechselst. Und aber das ist schon so mit eins der kompliziertesten Themen. Was mich aber zum Beispiel, da habe ich letztens auch noch drüber nachgedacht, ich wünschte manchmal, das würde mich noch ein bisschen weniger, ich will nicht sagen weniger tangieren, aber ich nehme mir das schon zu Herzen. Ich gucke dann schon, wo kann man der dann nochmal irgendwie, wie können wir das doch noch einbauen oder gucke mir dann die Zahlen nochmal an, warum ist das denn jetzt auch so? Und aber ja, es gehört, am Ende gehört das dazu. Ich versuche aber den Spielerinnen zu vermitteln, dass jeder wichtig ist, weil es einfach so ist. Wir können nicht gut spielen am Wochenende, wenn wir nicht gut 6-6 in der Woche trainieren. Mhm. So, und das ist, ich weiß, das ja, hat noch keine Spielerin glücklich gemacht, wenn sie einen Trainings-Award kriegt, aber das ist unglaublich wichtig. Und ich hoffe, dass wir das immer hier gut vermittelt bekommen, dass da wirklich jeder wichtig ist.
Ja, krass, ich dachte eigentlich, das ist so ein Thema, das im Profi-Volleyball dann eigentlich eher ja, einfacher zu lösen ist, weil im Endeffekt kriegen alle Geld dafür und das Ziel ist Leistung oder beste Leistung. Und da muss man dann, ich sage jetzt mal nicht über Leichen gehen, aber zumindest kein schlechtes Gewissen haben, wenn man da die Besten der Besten auf jeden Fall aufstellt und nicht wie in der Bezirksliga, wo man dann aus Spaß spielt und allen ein bisschen Spielzeit geben will. Das ist ja dann eigentlich eine andere Situation. Aber du machst ja doch einen Kopf.
Ja, also ich muss dazu sagen, ich stelle schon immer so auf, dass ich gewinnen will. Also ich gucke nicht, naja, die wäre jetzt mal dran, da gucke ich nicht nach.
Okay.
So, das ist schon so. Aber mir ist es, ich merke das natürlich, wenn du jetzt gegen, weiß nicht, im Januar oder wenn du um die Phase kommst, du merkst dann bei Leuten, die jetzt ganz klar dritte Außen oder zweite Libera sind, die nicht so viel Spielzeit haben, natürlich merkt man das dann, dass die auch mehr spielen wollen und die kommen ja auch und fragen dann auch, warum spiele ich jetzt nicht? Und so, ich kann das verstehen und ich finde das auch gut. Ich finde das viel besser, wenn die auf einen zukommen und man dann, ne, noch drüber spricht. Aber es gibt schon Spieler, wo wir gesagt haben, wenn wir jetzt heute einen Wechsel machen, wenn wir die Möglichkeit haben, das läuft super, dann hat jetzt die und die Spielerin hat das jetzt verdient, weil die echt in der Woche so Gas gegeben hat. Und ja, also das ist zum Beispiel was, wo ich nachgucke.
Okay. Welche Gründe gibt es dann noch, Spieler reinzuwechseln? Ist es dann vielleicht auch eher, dass man Stammspielerinnen dann auch Pausen geben muss? Ist das dann auch ausschlaggebend?
Den Fall haben wir jetzt hier eigentlich nicht, weil wir ja gar nicht international spielen oder da jetzt noch mehr Belastung haben. Aber manchmal braucht jemand Entlastung, eine Annahme. Manchmal hast du Rollenspieler. Wir hatten letztes Jahr die Millie, die hat das bombastisch gemacht. Die ist immer mit Aufschlag reingekommen, hat immer Druck gemacht. Und hatten wir, die war ja auch Libera und hat dann die Abwehr noch gestärkt und hat dann auch mal einen Ball rausgekratzt. Und klar weiß ich, dass die auch lieber ganze Spiele gemacht hätte, aber die hat die Rolle top gemacht. Also die ganze Saison über. Oder du bringst mal jemanden rein nur für einen Block. Es gibt ja so. Kannst ja für alles irgendwie, ne? Wenn du hast Rollenspieler oder vielleicht auch einfach mal jemanden total mistigen Tag und du musst und du wechselst sie einfach, weil es klappt einfach nicht. Du kannst Zuspiel wechseln, weil der Rhythmus mal nicht stimmt. Es muss gar nicht, dass der Zuspieler vielleicht schlecht ist, aber dass du einfach ein anderes, ja, ein bisschen anderen Rhythmus brauchst an dem Tag. So, da gibt es klar, da gibt es viele, viele Sachen. Doppelwechsel ist ja immer so diese klassische Sache. Oder wenn jetzt jemand völlig unter Druck gerät in der Annahme, klar, das.
Du hast gerade gesagt, okay, ihr spielt nicht international. Wäre das nicht eigentlich mal ein Ziel, da mal, keine Ahnung, Challenge Cup oder sowas mal zu machen? Oder geht das wegen der Halle nicht? Wie ist das eigentlich?
Ach Mensch, wir sind letztes Jahr zwei Sätze sind wir dran vorbei. Zwei Sätze.
Oh,
Also,
okay.
ja, wir waren zwei Sätze waren wir hinter Münster. Punktgleich, alles gleich und zwei Sätze schlechter. So, das, ja, ich hätte das total gerne gemacht. Ich glaube auch, dass unsere Spielerin das sehr gefreut hätte. Mit der Halle ist, glaube ich, im Challenge Cup ist gar nicht so das Problem. Also erstmal hat Aachen, wo ich zurückgekommen bin, 2019, haben wir auch Challenge Cup gespielt in Aachen. Und was man da unterwegs in manchen Ländern an Hallen sieht, dagegen ist der Hexenkessel ein Traum.
Hat Aachen nicht mal irgendwie auch in Belgien mal ein Spiel ausgetragen? War das wegen deutschen Playoffs da, als die Regeln damals noch so streng waren? War
Ja,
das?
nicht damals, die sind immer noch genauso streng. Das, ja, die Playoffs mussten wir immer, was heißt immer, aber damals hat Aachen war ja auch, stand ja auch zweimal im Halbfinale und das durfte nicht mehr im Hexenkessel ausgerichtet werden. Das wäre aber jetzt auch so. Nun waren wir ja leider nicht im Halbfinale, deswegen ist es da
Ach, erst im
nicht
Halbfinale ist
zugekommen.
es so. Ach, krass. Aber wo sollte da nicht was neu gebaut werden? Das war doch auch mal vor ein paar Jahren, glaube ich, mal Thema. Oder ist es wieder ad acta gelegt? Ich habe das nicht
Nee,
mehr
das ist nicht,
verfolgt.
nee, das ist nicht ad acta gelegt, aber da, ja, das Thema kam ja schon auf, wo wir damals aufgestiegen sind. So, deswegen, und jetzt vor ein paar Jahren wurde das jetzt, also es ist bewilligt, die Halle kommt auch. Aber das ist manchmal in Deutschland kann ich das auch nicht verstehen, dass das so lange dauert. Also es ist ja jetzt alles ist bewilligt, der Platz ist da und ich weiß gar nicht mehr, was das aktuelle Ziel ist. Ich glaube 2031, glaube ich.
Okay, also so lange willst du dann mindestens noch machen in Aachen.
Ja, das wäre natürlich, wenn dann hier die Arena kommt, dann willst du natürlich auch dabei sein, ne? Aber klar, das ist, musst du dir mal vorstellen, wir haben jetzt 2026 und man redet darüber und ja, es ist schade, dass sich das so zieht, weil die Stadt generell auch, jetzt nicht nur wegen uns, sondern generell auch so eine Halle braucht, eine Mehrzweckhalle. So, also es geht nicht nur um uns, es ist generell die Hallensituation ist hier immer sehr angespannt, deswegen man muss Geduld haben und ich bin auch froh, dass das Projekt verwirklicht werden wird, aber ja, kann man glaube ich verstehen, wenn wir brennen da natürlich drauf und wenn dann immer wieder so Verzögerungen kommen und ja, das Geduld ist da ein bisschen schwierig bei dem Thema.
Klar, gibt ja auch, man sieht es ja auch bei Lüneburg oder sowas, dass da auf jeden Fall noch ein ganz anderer Push da reinkommt, wenn man da ganz andere Möglichkeiten hat auf einmal und die Entwicklung da viel schneller dann vonstatten geht als ohne. Aber ja, dann werden wir das mal verfolgen und hoffen, dass es 2031 dann steht. Mareike, ich würde gerne mit dir eine kleine Schnellfragerunde noch machen. Habe ich mir ein paar Sachen überlegt. Vielleicht kannst du da spontan mal eine Antwort geben. Lieblingshalle?
Hexenkessel.
Hexenkäse, klar. Und außerhalb dessen?
Wo spiele ich denn gerne oder habe gerne gespielt? Ich fand ja Potsdams Halle fand ich wunderschön. Ich glaube, dann würde ich vielleicht sogar sagen Stuttgart.
Ach so, okay. Krass.
Naja, Potsdam ist ja momentan, haben wir ja nicht nächstes
Ja,
Jahr. So
gut, aber ja,
hoffentlich bald wieder.
ich hätte jetzt auch alle Hallen zählen lassen, die es gibt, aber gut.
Aber ich guck mal, wenn ich jetzt so weiter, sorry, jetzt Schnellfragerunde, versage ich kläglich, aber Wolfsgrube ist auch geil. Ist laut, ist intensiv, ist
Ja,
hat
geiler
auch
als
was.
Sulerin oder als Nicht-Sulerin?
Naja, schon als Solarin.
Ja, gibt es ja auch welche, die sich da besonders pushen lassen, wenn sie da gegnerische Fans da gegen einen haben. Aber ja. Härteste Gegnerin.
Denise Hanke hat uns damals echt zur Verzweiflung gebracht mit den Aufschlägen. Ich habe mal mit Hamburg in Schwerin gespielt. Ich glaube, da hat die 11 Asse an einem Tag gemacht. Das war so frustrierend.
Wie kann man da als Zuspielerin, wie bewertet man da die Annahme, ohne dass die Mitspielerinnen einen irgendwie an die Wand nageln wollen oder so? Geht das?
Nee, gar nicht mehr. Die hat top aufgeschlagen, während das ist dann einfach, okay, Leute, nächster Ball und wieder Fokus auf den nächsten Ball, wenn sich einer an so einen rausspielt an so einem Tag. Der meckern, der Annahmespieler macht das auch nicht mit Absicht, ne? So, deswegen. Das war, Denise hat da echt hat und fertig gemacht an dem Tag.
Okay. Schlimmste Floskel als Trainer oder Trainerin?
Wenn ihr so und so trainiert, dann können wir nicht mehr 2 Tage frei machen.
Okay. beste Mitspielerin, die du jemals hattest?
Oh, das ist aber eine gemeine Frage. Claudia Steger und Kim Renkema.
Ah, okay. Die erste kenne ich ehrlicherweise nicht mehr. Wo habt ihr zusammen gespielt?
In Suhl. Das ist ein richtiges Suhler Urgestein. Ich glaube, die hat fast 10 Jahre für Suhl gespielt.
Oh, okay. Mhm. Krass. Und Kim Renkema. Seid auch bis heute immer noch befreundet, kann das sein?
Ja.
Cool.
Tolle Persönlichkeit, war eine tolle Mitspielerin und ja, viel Spaß gehabt mit ihr in der Saison.
Sehr cool. Lauteste Teamkollegin, die du jemals hattest?
Lauteste? Lisa Thomsen.
Wirklich? Okay. Dann hättest du sie auch gerne mal als Trainerin erlebt, ob die da immer noch so drauf ist? Weiß ich nicht.
Du musst ja beides einmal was zu sagen haben, aber die hat auch die Stimme dafür. Also die kann laut werden.
Was war denn der schönste Auswärtstrip?
Jetzt in den letzten Saisons oder?
Auch als Spielerin, also ich nehme da beides.
Ja, wir haben mit Dresden in der Champions League gespielt und da haben wir zurückgelegen und dann waren Luisa Lippmann und ich da der Doppelwechsel und dann haben wir in Polen haben wir dann gewonnen. Klar, sowas bleibt in meiner Erinnerung oder gegen Fenerbahce zu spielen oder das, klar, das sind so Sachen, aber ich habe jetzt, als, wenn du als erstes so gefragt bist, denkst du so, was haben wir letztes Jahr, wo waren wir denn?
Okay, hätte sein können, dass da gleich was irgendwie ins Gehirn schießt, aber vielleicht auch nicht. Ja, die Frage ist spannend natürlich jetzt für mich. Wer war denn immer zu spät?
Ah, nee, das darf, kann ich nicht sagen.
Warum nicht?
Die sind auch alle aktiv. Das,
oh, okay. Okay, anscheinend gibt es da aber ein paar Kandidatinnen. Auch von früher, so wenn du Spielerin warst, gab es da welche, die nicht mehr spielen? Und
oh, ja.
Ist doch nicht schlimm, mein Gott.
Nee, aber die spielt auch nicht mehr. In Hamburg hatte ich eine bulgarische Teamkollegin. Die hat einen anderen Rhythmus gehabt. Wir waren zusammen auf dem Zimmer und die hat immer den ganzen Tag geschlafen und die war aber nachts, hat die bis Ultimo, ich habe dann immer schon längst geschlafen und die hat so einen völlig wirren Rhythmus gehabt und dann war das morgens immer schwierig, die pünktlich mitzubekommen. Und aber die war einer der liebsten Menschen überhaupt, aber die hat auch bei der Auswärtsfahrt das Trikot vergessen und
was dich dann gern zur Weißglut als Trainerin bringen würde auf jeden Fall, oder?
Ja, das ist ja so ein bisschen, du willst ja, dass sie sich gut vorbereiten und das ist auch, wenn du jetzt vorm Training, ich habe auch Mittagsschlaf geliebt, ne? Aber dann weiß ich nicht, vielleicht ein Stündchen und nicht 3, weil du so tot bist, weil du die Nacht nicht geschlafen hast. So, ne? Das ist natürlich ein Unterschied.
Okay, was bist du denn? Frühaufsteherin oder Nachtmensch?
Nachtmensch.
Ah ja, okay, aber gehst dann trotzdem früh genug, dass du am nächsten Morgen wieder fit bist. Und wer ist für dich beste Zuspielerin der Welt aktuell?
Ich mag Wolosch sehr gerne, weil die Fußarbeit echt wahnsinnig gut ist. Sie ist so schnell, die ist aus jeder Position ist sie gut unterm Ball und ja, die hat natürlich auch schon alles gewonnen, was gibt auch zu Recht, aber die finde ich schon echt, die vereint so ganz vieles. So, die hat Spielwitz, die, wie gesagt, diese Fußarbeit finde ich wahnsinnig, die hat auch schöne Hände. So, das ist schon eine, wo ich sage, so, macht okay. Spaß, der zuzuschauen.
Zuspielerin habe ich jetzt natürlich gefragt, weil du selbst Zuspielerin warst. Aber angenommen, du hättest in Aachen ordentlich Kohle, könntest eine Spielerin dir auswählen. Welche wäre das?
Egal welche Position.
Eine Spielerin, unendlich Geld. Und die würde auch sagen, ja, mache ich.
Dann nehme ich Boskovic.
Boskovic, okay, spannend. Warum?
Ja, die fand ich, die vereint auch so vieles. Die scoret natürlich ohne Ende, aber wenn man von der mal Spiele guckt, die ist sich auch nicht zu schade, eine Abwehr für jeden Ball zu gehen und Blockenmonster und die kommuniziert auch ganz viel. Also die ist dessen auch unheimlich bewusst, dass die so eine tragende Rolle hat. So, die ist, das finde ich echt eine spannende Spielerin.
Okay, was macht ihr eigentlich heute? Spielt ihr noch bei Wakif Bank? Das war so mein letzter Stand. Okay.
Genau.
Spannend, gut.
Ja, bin ich ein bisschen traurig, dass ich jetzt die war da jetzt in Belgrad, aber die hat nur einen einzigen Punkt gespielt.
Oh, okay. Hat sie ja, da
hat einen Ball gekriegt, hat einen Punkt gemacht und dann war sie fertig für die Woche.
Okay. Ja, muss auch mal sein. Wie gesagt, ist anstrengend da mit der WNL und die EM kommt ja noch. Kannst du dann am Fernseher wahrscheinlich dann verfolgen irgendwo. Weiß noch gar nicht, wo das übertragen wird. Naja, Mareike, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Eine Frage bleibt mir noch übrig, die ich jedem Gast stelle. Da hast du ja offensichtlich schon ein paar Gedanken gemacht, bei welchem Gast du denn mal zuhören würdest, wenn er oder sie hier im Podcast zu Gast wäre. Wer wäre das?
Ja, ich fände das ganz spannend, mal Ivana Vanjak zu hören, weil das eine Spielerin ist, die schon so viel durchgemacht hat mit Verletzungen und immer wieder aufgestanden ist, sich zurückgekämpft hat und letztes Jahr, glaube ich, für 3 verschiedene Vereine gespielt hat mindestens. Und auch wenn man in der UNO da stand und ein absolutes Kämpferherz hat. Und das, ich glaube, die hatte viel zu erzählen.
Ja gut, Gäste, die viel zu erzählen haben, nehme ich immer gerne. Von daher, ja, warum nicht? Hat ja auch Nationalmannschaftshistorie auf jeden Fall gehabt, einiges gesehen. Von daher, ja, sehr guter Tipp. Danke dir. Mareike, dann wünsche ich dir alles Gute, viel Erfolg mit Aachen, schöne Vorbereitung wünsche ich und vielen, vielen Dank fürs Kommen.
Super, vielen Dank dir, hat Spaß gemacht.